Habt ihr wieder Lust, ein Stück unterwegs mit unserem Jesus zu sein? Lasst euch herzlich einladen. Es ist im Leben so, dass Kinder von kleinst auf ganz begierig lernen, alles aufsaugen wie ein Staubsauger, alles in sich reinziehen, aufnehmen, daraus ihr eigenes Leben dann formen und zum Schluss dann auch selbst weitergeben können. Wenn man größer geworden ist, kann man dann das Wissen, was man hat, die Eigenarten, die Tradition kann man weitergeben, man kann sie pflegen. Und so lernen ja auch Kinder zum Beispiel von Kindern, wie man mit Kindern ordentlich umgeht, also in Form von Puppen zum Beispiel, ne? Was man alles machen muss, man die Windeln muss, ordentlich anziehen, warm halten, trösten und so weiter und so fort. Auch viele andere Sachen lernen Kinder. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Das ganze Leben ist im Prinzip ein Lernen. Und ich glaube, auch wenn man älter wird, ist das Lernen auch noch schön. Es geht nur nicht mehr so schnell. Es dauert etwas, bevor es hängen geblieben ist. Aber dieses Lernen, das ist etwas, was ich liebe. Und ich glaube, es geht euch auch so. Und dieses Lernen geschieht, indem ich zu jemandem sehe und auch jemanden sehe, von dem ich lernen kann. Und ständig sind meine Augen unterwegs in der Welt und gucken, von wem kann ich was lernen. Und wenn ich jemanden gefunden habe, dann bleiben meine Augen heften und dann achte ich drauf, was der tut, wie der ist, wie der sich gibt und schaue, dass ich lernen kann. Und wenn ich dann gelernt habe, dann ist es mir einfach ein Bedürfnis, dieses weiterzugeben. Dieses nach außen zu bringen, meinen Freunden zu erzählen oder dem, wo ich denke, das ist ganz gut, dass der auch was wissen will. Und dann sehe ich, wie auch andere Blicke auf mich haften und dass andere von mir was lernen wollen. Ich sage ganz gerne, nicht der Lehrer sucht die Schülerin, sondern die Schüler suchen ihren Lehrer. Und so dürfen wir auch heute bei dem, was wir lernen wollen, unsere Blicke auf Jesus heften. Er ist unser Lehrer und wir wollen mit ihm unterwegs sein, jetzt einfach eine längere Zeit, nicht nur mal eine Stunde, sondern eine längere Zeit bei ihm verweilen und von ihm lernen, damit unser Leben bereichert wird und dass wir anderen wieder weitergeben können. Und es gibt so viele gute Dinge von Jesus zu lernen. Es ist schön, mit ihm unterwegs zu sein. Und heute, verspreche ich euch, wird es turbulent. Heute ist nicht mehr so chillig und vielleicht, ja, wir meditieren mal über ein schönes Thema, sondern heute wird es knackig. Heute fliegen die Fetzen. Nochmal ein Stück dazu, zu dem Ablauf. Dieses Thema heute ist in zwei Teile geteilt. Es ist so, empfinde ich, so tief, dass ich das nicht in einer Predigt jetzt mal durch schaffe, sondern dass ich dazu zwei Teile brauche. Und im zweiten Teil geht es darum, was Jesus denn mit seiner Aktion überhaupt meinte. Wie soll es denn sein nun? Im ersten Teil heute werden wir uns mal einen Eindruck geben davon, was Bestand ist und was Jesus vorgefunden hat und werden mal ein Stimmungsbild davon bekommen, was er tut. Außerdem möchte ich noch sagen, dass die Geschichte heute, es geht um die Tempelreinigung, aus dem Johannesevangelium ist. Und dort steht die Geschichte gleich hinter der Hochzeit zu Kana. Diese Tempelreinigung ist eine Geschichte, die sich in allen vier Evangelien findet. Und das ist für Bibelgeschichten von Jesus nicht selbstverständlich. Das heißt, die ist den Evangelisten, den Vieren, so wichtig gewesen, dass sie die alle mehr oder weniger ausführlich beschrieben haben. Und in den anderen drei Evangelien ist man sich einig, dass diese Geschichte relativ zum Ende der Wirkungszeit von Jesus geschehen ist. Das sieht man aus dem Johannesevangelium nicht raus. Johannes hat es ein bisschen anders sortiert und er hat sich seine Gedanken beigemacht. Welche ist nicht ganz einfach zu ergründen, aber es ist spannend, das so zu lesen. Und Johannes hat auch noch ein paar mehr Gedanken hineingebracht als die anderen Evangelisten. Aber das nur soweit mal zum Vorspann. Doch jetzt möchte ich euch einladen, unterwegs mit Jesus zu sein und ihm zu folgen. Und zwar ist es bald Passa. Passa oder Pessach, eines der größten Feste der jüdischen Bevölkerung. Und zu diesem Fest strömen alle Juden, auch die in anderen Ländern leben, nach Möglichkeit, wenn sie irgend kennen, nach Jerusalem. Und Jerusalem ist jetzt nicht die größte Stadt, aber sie ist das Zentrum des Judentums zur Zeit Jesu. In diesem Jerusalem ist ein großer Tempel, eine große Tempelanlage. Man kann sagen, dass in dieser Tempelanlage 144.000 Leute reinpassen, vielleicht auch noch mehr. Es ist jedenfalls eine gigantische Anlage, eine richtig große Anlage. Und wenn das Fest stattfindet, dann strömen Massen nach Jerusalem, dass Jerusalem nachher vielleicht das Zehnfache an Gästen hat, wie es sonst Bevölkerung hat. Das heißt, jede Person, die in Jerusalem wohnt, ist aufgefordert, das Haus, das eigene Haus voll mit Gästen zu füllen. Und das wird nicht reichen. Und dann werden Zeltstädte gebaut. Also das ist wie beim großen Pfadfindercamp, ja, wo vielleicht mal, wir fahren zu Camps, da sind 700, 600 Leute, das ist schon viel. Dann gibt es Camps, da sind 4000 Leute. Das ist im Vergleich zu Pessach gar nichts. Da sind mal 100, 200, 300, 400, 500.000 Massen ohne Ende. Und das muss natürlich halbwegs friedlich von sich gehen. Und die römische Besatzungsmacht, die zur Zeit Jesu dort herrschte, sorgte dafür, dass hier eine gewisse Ordnung war. Dass nicht nur irgendwelche Leute kommen und das Volk aufwiegeln und dann so eine revolutionäre Stimmung verbreiten. Denn wie leicht könnte daraus wirklich eine brenzliche Situation werden, die auch für die Römer vielleicht kritisch ist, aber auch für das Volk selber schwierig wird. Und genau zu diesem Fest wollen wir. Und wir kommen aus Galiläa, das ist nördlich von Jerusalem. Dann kommt weiter nördlich kommt erst das Volk der Samariter. Das wird von den Juden gemieden wie die Pest. Das ist so ein Mischvolk, die wissen nicht, was sie wollen und das ist nicht okay. Und darüber kommt Galiläa, da ist der See Genezareth. Und das ist eine ganz beschauliche Ecke, ein bisschen dörflerisch. Auch ein Mischvolk, aber auch viele Juden wohnen da, die sich dort in den Synagogen treffen. Und Jesus kommt aus diesem Galiläa. Und er hat auch ganz zu Anfang dort gewirkt. Und nun zieht er nach Jerusalem und eine ganze Menge von Volk aus Galiläa wird mit ihm gezogen sein. Und sie haben seine Taten gesehen, sie haben seine Worte gehört. Ihr Herz brannte von Jesus. Sie waren begeistert. Und nun müsst ihr euch vorstellen, wir sind mittendrin. Und da kommt so ein Pulk von Menschen aus Galiläa und aus anderen umgebenden Ortschaften. Sie haben alle schon was von Jesus gehört. Und sogar die Kinder sind begeistert. Also das heißt, vielleicht sind ja die Kinder zuerst begeistert und dann ziehen sie die Erwachsenen mit. Und die Kinder tanzten herum und rufen, Hosianna, der Sohn Davids, hurra, er kommt. Und das Volk war außer sich. Und die Leute haben ihre Sachen ausgezogen, ihre Mäntel ausgezogen, haben sie auf den Weg gebreitet. Jesus nimmt sich eine Eselin, setzt sich drauf und reitet ganz gemächlich nach Jerusalem rein. Und die Leute reißen Palmenblätter ab von den Bäumen und legen die auf den Weg. Er wird geschmückt. Er wird wie ein König empfangen. Und das Volk ist begeistert. Und die Jerusalemer und die anderen Gäste kriegen solche Ohren. Oh, was ist denn jetzt los? Kommt hier ein hoher Herr, ein König? Wow, da müssen wir auch mal gucken, was ist das? Und wir sind mittendrin und freuen uns, dass dieser Jesus, von dem unser Herz brennt, so einen begeisternden Empfang bekommt. Wir sind ja selbst ein Stück angesteckt von dieser Faszination seiner Worte, seiner Schlichtheit, seinem herzlichen Wesen jedem Menschen gegenüber und natürlich auch seinen Taten, seinen Wundern, seinen Heilungskräften, seinen Wohltaten. Und dann ziehen wir mit ihm ein. Und das geht richtig zur Sache. Dieser Einzug in Jerusalem wird von den ersten drei Evangelisten berichtet, von Johannes nicht. Ihm war das nicht so wichtig, dieser Pulk um Jesus. Ihm war anderes wichtig. Und da beginne ich zu lesen im Johannesevangelium, Kapitel 2, Abvers 13. Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schaf und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Aha. Also Jesus geht zu den Händlern im Tempel. Was machen die da? Da muss man sich Folgendes vorstellen. Der Tempel war die Sehnsucht eines jeden Juden. Dort ist Gott zu Hause. Das heißt, dort kann man Gott begegnen. Nicht, dass der Tempel ihn fassen würde. Das war den Leuten schon klar. Dass Gott viel größer ist, über alles steht. Aber dort lässt er sich besonders finden. Wenn man dort betet, dann haben diese Gebete besonderes Gewicht. Und nun strömten von überall Leute herbei. Und dieser Tempel war unterteilt in verschiedene Gebiete. Er war prachtvoll aufgebaut wieder vom König Herodes. Und er hat den Tempelbereich noch deutlich größer gemacht. Ich komme nachher noch drauf. Und er sah schon von Ferne prächtig und fantastisch aus. Das Allerheiligste war in einer Höhe gebaut worden und mit Gold verziert worden. Das heißt, es war Plattgold an den Wänden. Wenn die Sonne drauf schien, das glänzte und glitzerte, das sah aus wie ein Himmelsthron. Und dann gab es das Heiligtum ringsherum. Dort durfte nicht jeder rein. Und es gab weitere Bereiche, die abgegrenzt wurden. Dann der Vorhof der Frauen und der Bereich auch für die Fremden. Und wenn man in den Tempel reingeht, er hatte verschiedene Tore. So genau weiß ich auch nicht, wie es dort aussah. Aber ich weiß, dass am Anfang dort von einer Ecke bis zur anderen eine riesige Markthalle war. Sie hieß Basilika. Markthalle ist vielleicht das falsche Wort. Es war eine Basilika, nämlich Basil ist der König, also eine Königshalle. Und in dieser Königshalle fanden verschiedene Tätigkeiten statt. Zum Beispiel konnte man in dieser Königshalle Recht sprechen. Also die Judikative war angesiedelt. Nun war ja zu der Zeit die Gerichtsbarkeit und die Regierungsmacht eins. Es gab keine Gewaltentrennung. Und so war auch der Regierungssitz der Juden dort im Tempel. Und die Halle war so groß, dass einiges an großen Kirchen dort reinpasste. Die hatte gigantische Ausmaße. Kann man sich nicht vorstellen. Wirkte auf die Besucher, die jetzt vielleicht ländliches Leben gewöhnt waren, wirkte so gewaltig, dass man Ehrfurcht davor bekam. Und in dieser Markthalle wurde gehandelt. Und es war auch wichtig. Zum einen, weil die Juden, die kamen, die wollten Gott opfern. Die wollten Gott ein Opfer darbringen, weil sie ihrem Gott dankbar waren. Das war ein Bedürfnis für die. Und zum Beispiel die Tauben, die dort gehandelt wurden, die waren für die ganz armen Leute da. Denn arme Leute, die ganz wenig Geld hatten, durften auch so ganz kleine Opfer darbringen. Und Gott sieht das und er rechnet das genauso an wie ein großes Opfer. Je nachdem, was einer vermag. Und nun war das Problem, die Leute kamen von überall her. Und nun hatten sie auch alle möglichen Geldsorten dabei. Und am meisten waren ja auch Taler und Dukaten, was weiß ich, was alles gab, verbreitet, die Menschen drauf hatten als Bildnis. Zum Beispiel Könige, Kaiser, sonst welche verdienstvollen Leute. Und genau das durfte den Tempel nicht entweihen. Also Münzen mit Gesichtern drauf, die vielleicht noch anbetungswürdig waren, das ging bei den Juden gar nicht. Und so konnte man mit diesen Münzen nicht bezahlen. Ein Tempelopfer durfte nur mit reinem Geld bezahlt werden. Und so könnt ihr euch vorstellen, musste dieses Geld gewechselt werden. Es war notwendig, damit die Reinheit des Tempels erhalten blieb. Und deswegen waren auch die Geldwechsler nötig. Weil zuerst musste man sein Geld wechseln lassen. Da müsst ihr euch vorstellen, was für eine Massen an reinem Geld in dem Tempel gelagert waren. Damit zu dem kurzen Passafest nachher alle Hunderttausenden von Leuten dann ihr Opfer kaufen konnten. Und nachher musste dann das unreine Geld, welches dann quasi dann sich gesammelt hatte, wieder irgendwie zurückgetauscht werden. Also es war eine logistische Aufgabe, die war hart. Und dann natürlich musste das Geld bewacht werden, es musste irgendwo gelagert werden. Der ganze Verkauf und Verkauf musste über die Mühle gehen. Aber dafür war die Halle ja so groß, dass es gar kein Problem war. Es war also ein eingespieltes Geschäft, welches notwendig war, damit dieser Tempelritus aufrechterhalten werden konnte. Und wer dieses Geschäft in Frage stellte, der stellte auch den Tempelritus selbst in Frage. Weil ohne diesem konnten die Juden nicht wirklich gut opfern. Oder sollen die über 300 Kilometer ein Schaf hinter sich herziehen? Also das ist, was sollen die Tierschützer dazu sagen, ja? Das geht nicht wirklich gut. Es war also ein irrer Aufwand. Und Jesus kommt jetzt in diese, sagen wir mal, Markthalle. Und er fand im Tempel die Ochsen, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken. Wisst ihr, wie das geht? Habt ihr es als Kind mal gemacht? So ein Stock und dann ein paar Stricke dran und vorne ein paar Knoten. Und dann kann man wunderschön Feuer geben. Ja, so. Und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Auch die Schafe und die Ochsen und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt dies weg von hier und macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Was war das? Ich meine, Jesus war Jude. Ob er es nun von Geburt war, das ist nicht ganz sicher, aber auf alle Fälle verstand er sich als Jude und wurde von den Juden seiner Zeit als Jude gesehen. Und ein Jude war doch mit seinem Volk. Und der Tempel war doch das Zentrum des Judentums. Und auch das Opfern gehörte dazu, auch wenn es hin und wieder von den alten Propheten kritisiert wurde, weil das Opfern ist nicht das Wichtigste, sondern ein Herz, welches lebt und welches mitfühlend ist, ist das Wichtigste. Das Opfern ist sicherlich auch eine Form, wie man so ein Herz zum Ausdruck bringen kann. Und warum tut Jesus das? Jesus greift mitten in das Herz des Tempeldienstes. Er bringt ein Stück Zerstörung hier rein. Allzu groß kann diese Aktion nicht gewesen sein. Also wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass jetzt die ganze Markthalle leer ist und ein Riesentumult entstanden ist und jeder läuft wohin, keine Ahnung wo. Sondern da gab es nämlich dann auch ganz in der Nähe die römische Kohorte. Und wenn die irgendwas sehen, dass da eine Unruhe ist, dann sind die sofort da und schaffen wieder Ordnung. Das heißt, hier war es eher eine symbolische Handlung. Es war eine Ansage, eine laute Ansage, ein kurzes Aufbäumen und ein klares Betonen. Dieser Tempel ist ein Bethaus. Das ist seine ursprüngliche Aufgabe. Und diese ursprüngliche Aufgabe wird durch dieses Treiben nicht mehr erfüllt oder gerät in Gefahr. Also auch für uns jetzt als Leute, die dabei sind, ist das schon schwierig. Denn wir selbst sind doch fasziniert von dieser Größe der Tempelanlage. Von diesen Menschenmassen, die alle begeistert sind, da zu sein, zu feiern und zu ihrem Gott hinströmen. Die bereit sind, loszulassen, etwas zu opfern und Gott zu feiern. Die gerne und von Freuden mitsingen, die Gesänge der Tempel singen. Und die mit dem Volk sich freuen und davon träumen, dass irgendwann Yahweh, der Herr, die Herrschaft im Himmel und auf Erden hat. Und jetzt macht Jesus das. Also dieser Jesus, der verwundert einen auch immer wieder. Und so haben wir ein gemischtes Gefühl. Was soll das jetzt? Aber so viel Vertrauen haben wir inzwischen. Jesus weiß schon, was er tut. Er weiß schon, was er macht, und wir sind neugierig, was draus wird. Bevor ich weiterlese, möchte ich euch nochmal einen kleinen Exkurs durch die Antike geben. Und zwar habe ich mir überlegt, wozu haben Menschen denn zu aller Zeit und auch ganz früh in der Menschheit Tempelanlagen gebaut? Was war der ursprüngliche Zweck dieser Anlagen? Und gehen wir mal in das Land der Ägypter. Die Ägypter haben ja schon vor ewiger Zeit, tausenden von Jahren, gigantische Pyramiden errichtet. Die stehen heute noch da als Monumente und man denkt, wie haben sie die gebaut? Ey, da bricht das Weltbild zusammen von den dummen Leuten, die damals noch getanzt sind um das Lagerfeuer und ihren Stock geschwungen haben. Nee, das waren richtige Baukünstler, das waren richtige Experten. Die konnten rechnen, die konnten schreiben, die konnten planen ohne Ende, die konnten Völkermassen zusammenhalten, sie konnten sie für eine Idee begeistern, das war gigantisch, da kommen wir heute manchmal nicht ran. Und die haben auch Tempel gebaut. Die haben auch große, sehr große Tempelanlagen errichtet. Und in diesen Tempelanlagen haben sie bestimmte Figuren hingestellt. Die Ägypter hatten ja eine Vorliebe für Menschenkörper mit Tierköpfen. Und die standen dann da und sie symbolisierten eine bestimmte Macht. Und diese Macht, die fanden die Ägypter faszinierend. Sie wussten nicht so richtig, wer ist denn jetzt der stärkere Gott? Und Ägypten dürfen wir uns als ein Land vorstellen, in dem es eine richtige Konkurrenz gab zwischen den einzelnen Göttern. Es gab dieses riesige Tal von Ägypten und in diesem Tal haben jeweils einzelne Völker gelebt, jeweils ein Nilabschnitt, ein Volk, immer schön nacheinander. Wenn die was voneinander wissen wollten, dann haben die bloß von ihren Nachbarn rechts und links was erfahren, mehr nicht. Und im Nildelta, wiederum war es anders, dort lebten die dann so versetzt und die konnten schon mehr erfahren von den Nachbarn. Und jedes Völkchen hatte auch seinen ganz bestimmten Gott, den es anbetete, wo es sagte, das ist das Starke im Leben, dem müssen wir huldigen. Und so hat sich dann im Laufe des Zusammenschlusses von Ägypten, haben sich so verschiedene Götter halt gebildet, man wollte jetzt keinen einfach entsorgen. Und dann hat man gedacht, okay, gucken wir mal. Also wir nennen das typisch Polytheismus, aber es entsteht daraus, dass einzelne Völker sicherlich eine bestimmte Macht als höchst anerkannten und dann wurden die Völker vereint und man wollte die Mächte jetzt nicht unbedingt komplett aussortieren, sondern dachte, ja, es ist schon was bei, wir schauen mal, was sich daraus ergibt. Und die Ägypter, was haben die in ihrem Tempel gemacht? So ganz genau weiß ich es nicht, aber zumindest haben sie Theater geliebt. Also dort wurden Schauspiele dargestellt. Es gab also nicht Schauspiele für alle, sondern es gab bestimmte Einweihungsstufen. Und je nachdem, für welche Einweihungsstufe man würdig war, je nach Alter auch, konnte man bestimmten Schauspielen und Wissensvermittlung dabei sein. Und dann wurde man so langsam in die Kräfte des Lebens und des Himmels eingeweiht. Und die Leute haben in diesen Gedanken gelebt. Sie haben ihre Götterbilder gesehen, haben es verbunden mit den Kräften, die sie auch täglich erleben und haben gesehen, da gibt es mehr außer das, was ich nur anfassen kann. Und sie haben auch dort ihren Kult getrieben. Ich glaube, dass die Griechen von den Ägyptern durchaus einiges gelernt haben. Auch die hatten diese Tempelanlagen und da gab es die verschiedenen Kulte. Man wurde eingeweiht in die Kulte. Und dann hat man zu Göttern gebetet und war ganz stolz, zum Beispiel einer bestimmten Göttin oder einem bestimmten Gott folgen zu können und auf seine Kraft zu vertrauen. In Babylon, da gab es auch ein großes Volk, das enorme Kräfte gebündelt hat, eine riesige Stadt zu bauen mit großen Mauern. Wir sehen ja in Berlin in dem Pergamonmuseum sehen wir einen kleinen Ausschnitt davon, was die gemacht haben. Und in der Mitte stand so ein Tempel, so auch ein bisschen in Pyramidenform. Und zum Beispiel war dort der Kult gewesen, dass ein Herrscherpaar in Form von Gottheiten dann die heilige Hochzeit gefeiert haben. So als starke Kraft des Lebens, hier ist eine Familie und ihr Volk, dass ihr darunter seid, ihr pflegt eure Familie. Seid Mann und Frau. Und zieht Kinder groß und haltet diese heilig. Denn ein großes, starkes Volk, auch so wie es die Babylonier darstellten, konnten nur dann stark sein, wenn die kleine Familie, die kleinste Zelle der Gesellschaft intakt ist. Wenn die funktioniert, wenn die Frieden haben können, wenn die ihr Wissen an die Kinder weitergeben können, wenn das Leben pulsiert. Und das haben die dort im Tempel dann auch zelebriert. Eine ganz spannende Sache ist auch, das Volk der Parsen, das da ganz in der Nähe lebten, die haben die Lehre des Zarathustra auch gehabt, des Zoroaster, und die hatten wiederum nur ein Feuer, welches sie anbeteten. Ein Feuer als Symbol des Himmelsfeuers, welches die ganze Welt am Drehen hält. Die haben also keine Götterbilder gehabt, sondern die hatten nur dieses eine Feuer als Symbol in relativer Schlichtheit und waren quasi so Vorläufer dieses Gedanken, es gibt nur einen Gott. Und dann gibt es noch weiter östlich zum Beispiel das Volk der Hindu oder den Glauben der Hindu. Auch diese bauen Tempelanlagen. Und in diesem Tempel haben sie so verschiedene Figuren oder Darstellungsgegenstände. Was die aber machen, ist ein bestimmtes Ritual. Ein Ritual, dass sie die Gottheit, wie auch immer es sei, zu Gast bitten und mit dieser Gottheit Gemeinschaft haben wollen. Und dann wird ein Mahl gefeiert, dann wird bewirtet, dann freut man sich, dass diese große Macht, die man ja nicht sieht, dass sie da ist. Und es erhebt einfach das Gemüt und führt zusammen. Natürlich haben diese Tempel, die waren nicht gleich von Anfang an so groß, sondern die sind gewachsen im Bewusstsein der Bevölkerung. Und diese Tempel haben immer auch die Rolle gespielt, dass ein Volk ein Zentrum hatte, von dem aus es dachte, dass das Volk sich nicht vereinzelte in Clans und Unterclans, sondern dass es zusammenblieb als Volk oder vielleicht sogar noch größer wurde, so als eine Einheit, als ein Volksgedanke, als ein Leitbild. Und diese Aufgabe haben diese Tempel wahrgenommen. Das Volk zum Beispiel der Juden ist einmal im Jahr oder vielleicht auch mehrfach nach Jerusalem gezogen. Dort hat man sich eins gefühlt. Dort hat man sich diesem Gott Jahwe ganz nahe gefühlt. Man konnte beten und die waren überzeugt, das ist so eine Kraft, die ist einfach gut. Ja, diese Tempel sind auch immer ein Ausdruck der Herrschaft eines Volkes. Und sie sind ein in Stein gegossenes Bild der Gesellschaft. Jetzt fragt man sich, wo sind denn heute für unsere Gesellschaft unsere Tempel? Die Kirchen, die wir sehen, ringsum, die kleinen Dorfkirchen, die oft so hübsch und gemütlich aussehen, aber auch die großen Kirchen, die in den Städten stehen, die sind ein steinernes Zeugnis von einem Glauben, der mal war. Den gibt es nicht mehr. Der ist weggebrochen. Aber die Kirchen stehen noch da und erinnern dran, da war mal etwas sehr Großes. Und vielleicht ergreift ihr es wieder. Aber es kann auch sein, dass es für immer wegbleibt. Und so gibt es auch in der heutigen Zeit Tempelanlagen, die sich weniger in Größe zeigen. Ich glaube, diese Gesellschaft heute hat eine große Aufgabe zu bewältigen. Aber das in die Größe bauen, das haben andere gemacht. Das macht man jetzt in Dubai oder in anderen Städten. Da kann man das gut. Berlin ist jetzt nicht so sonderlich gut darin. Halle, Leipzig, naja, passt so. Ich meine, die entwickeln sich ganz rasant, die Städte. Die sind auch enorme Anziehungskraft, die sind Lebensmagnet. Nicht umsonst zieht man so gern nach Halle und Leipzig und was weiß ich wohin. Und wenn man jetzt mal von Weißenfels nach Halle kommt oder nach Leipzig kommt, kriegt man einen Kulturschock. Hier denkt man, die Menschen bestehen im Durchschnitt aus Leuten, die 60 Jahre alt sind. Kommt man nach Halle oder Leipzig, dann denkt man, ach so, die Bevölkerung ist ja eigentlich viel jünger, die sind ja bloß 20, 30 Jahre alt. Ja, und denkt, so ein Unterschied ist doch erstaunlich. Und da, wo es die jungen Leute hinzieht, da ist das Leben. Da pulsiert was. Also wir hier sind ja so ein bisschen mehr so, ja, ich will nicht sagen, es stirbt langsam ab, aber wenn wir dann zum Speckgürtel von Leipzig und Halle werden, ist das okay. Passt schon, ne? Unser Blick richtet sich aber im Geheim auf die Stellen, die sie entwickeln. Ja, Tesla, Elektroauto, was passiert damit? Die Entwicklung ist gigantisch. Genau, und unser Tempel sind die Geräte, die gigantischen Firmen der Mikroelektronik herstellen. Jedes Smartphone ist so ein Ausdruck von einer gewaltigen Gottheit. Das, was heute möglich ist, ist zu keiner Zeit möglich gewesen in der Richtung. Und ihr glaubt gar nicht, wie groß die Anstrengung der gesamten Menschheit ist, hier eine Entwicklung vorwärts zu treiben, deren Ende wir nicht absehen können. Wir wissen nicht, ob es zum Segen oder zum Fluch der Menschheit wird. Aber die Menschheit streckt sich aus danach, oder? Nicht? Doch, ne? Ist doch spannend. Ist doch interessant, was da passiert. Und da ist eine unwahrscheinliche Macht. Die Leute haben das im Griff. die nutzen die geheimsten Gesetze der Physik und der Chemie und sonst da was, um vor unseren Augen etwas ablaufen zu lassen, eine Show, von der wir nichts geahnt haben vor 10 Jahren. Und das fesselt uns. Und so bauen wir unsere Tempel im Kleinen, aber im ganz Gewaltigen. Und unsere Gedanken konzentrieren sich darauf. Ja, hat Ähnlichkeiten. Wie hat es eigentlich mit dem Tempel in Jerusalem begonnen? Und zwar war es ja so, dass das Volk Israel in Ägypten war, dort aufgenommen wurde, weil der Josef so erster Chef im Lande war, seine Familie nachgeholt hat und das Volk dort in den Auen des Nildeltas dann ihre Tiere weiter Schafzucht treiben konnte. Und dort sind sie zu einem großen Volk geworden. Und das Volk der Ägypter hat dieses Volk geknechtet. Und die mussten hart arbeiten und die haben gelitten. Die haben wirklich gelitten. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen auch gestorben sind daran, unter dieser schweren Arbeit. Also ich weiß, wenn man gesund ist und jung, dann hält man ja so manches aus. Aber wenn man dann so Krankheit bekommt und das nicht richtig auskurieren kann, wenn man wieder ran muss, dann ist man ruckzuck unter der Erde. Und ältere Menschen sowieso leichter anfällig. Also ich glaube, die haben gestöhnt. Die haben geschwitzt und die haben gestöhnt und das war denen überhaupt nicht angenehm, das Leben. Und da kam Mose. Mose ist ja der von dem Volk Israel ausgesetzt wurde, weil die Knaben sollten getötet werden. Er ist dann in seinen am Nil lang gefahren, in seinem kleinen Körbchen, dem Tode quasi geweiht, von der Tochter des Pharaos entdeckt, dort an dem Hof des Pharaos großgezogen. Der kannte alle Winkel. Also sowieso Pastors Kinder. Die kennen die guten und die schlechten Seiten des Christentums. So kannte Mose die guten und die schlechten Seiten der alten Pharaonen und auch der Ägypter. Und dieser hatte aber gespürt, dass er zum Volk Israel gehörte. Und dann hat er Partei gegriffen, als wieder ein Israelit quasi zu Tode geprügelt werden sollte, hat er gesagt, nee, das geht nicht. Und hat den Ägypter erschlagen. Und damit hat er eine rote Linie überschritten. Und dann musste er fliehen und ist dann geflohen ins Gebirge rauf, hat dort seine Frau kennengelernt, eine hochspannende, erotische und irre Geschichte, ist dann von seinem Schwiegervater, der auch ein Priester eines Gottes war, freundlich aufgenommen worden und hat irgendwann seine Berufung bekommen. Und Gott, wer auch immer er gewesen ist, ist ihm begegnet. Und dieser Gott ist ihm nicht im Tempel begegnet, in diesen gigantischen Anlagen, sondern dieser Gott ist in ihm einem brennenden Dornenbusch fernab der Zivilisation begegnet. Er sah einen Dornbusch, der brannte und nicht verbrannte. Und dann sprach eine Stimme, zieh deine Schuhe aus, denn das ist heiliger Boden. Und ich glaube, wenn Mose das so im Gedächtnis hatte, wie sein Volk gelitten hat, dann war ihm klar, dieses Volk ist der Dornbusch. Und es brannte. Aber es verbrannte nicht. Weil Gott da ist und die Hand darüber hält. Und Mose hörte, was dieser Gott, den er nicht kannte, zu sagen hatte. Und er gab dem Mose den Auftrag, zum Volk zu gehen und es zu befreien. Und er sagte zu Mose, als er fragte, wer bist denn du? Ich meine, natürlich, wir kennen uns. Ich habe dich im Herzen. Ich spüre täglich von dir, aber ich kenne deinen Namen nicht. Wenn ich zum Volk gehe, sage ich, ich predige den Gott, den ich im Herzen habe. Klingt ein bisschen doof. Da sagte dieser brennende Dornbusch oder diese Stimme aus dem brennenden Dornbusch, ich bin der, ich bin da. Oder andere sagen, die da auch sehr lange drüber geforscht haben, ich bin der, ich bin für dich da. Und diese Botschaft ist eine der sozialsten Botschaften, die es gibt. Es ist ein Gott, der sich offenbart als einer, der für uns da ist, der uns sieht in unserem Elend, in unserer Krankheit, in unserem Leid, in unseren Konflikten, in unseren Problemen. Und er sagt, ich bin für dich da. Ich bin da. Und dann kam die Geschichte. das über ebenfalls sehr theatralisch, also mit den 10 Plagen und allen drum und dran und Gegenrede und Widerrede und Wundern und sonst da was, und dann durfte das Volk ausziehen. Und der Pharao wollte es noch einholen zum Schluss, weil es ihn gereute, und dann wollte er es vernichten, aber er konnte es nicht, weil da so ein Meer am Wege war. Und dann lesen wir in 2. Mose 18, 10 bis 12, da sind sie jetzt weg von der Gefahr, und Moses Schwiegervater kommt zu Besuch, der Jethro. Er kommt zu Besuch, das müsst ihr euch vorstellen, ein Priester eines fremden Gottes, der kommt zu Besuch zu Mose und gibt dem Ratschläge, wie er sein Volk zu führen hat. Und Mose macht das auch noch. Ich meine, warum kann das nicht der Gott, ich bin da, ihm sagen? Schon spannend, ja. Also dieser Priester, der doch, es war auch ein Gott des Herzens, glaube ich. Ist es immer so, dass man gleich einen Namen für den Gott hat? Oder ist es nicht so, dass man im Herzen spürt, wer der Höchste ist und diesem dienen darf? Ich weiß es nicht. Aber dieser Priester spricht sehr interessante Worte. 2. Mose 18, Vers 10 bis 12. Und Jethro sagte: Gepriesen sei der Herr, also Jahwe, der ich bin da, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, der das Volk errettet hat unter der Hand der Ägypter hinweg. Nun habe ich erkannt, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn worin sie vermessen handelten, das kam über sie. Der Herr, also dieser Jahwe, ist größer als alle Götter. Und das heißt, wenn der das sagt, dann sieht er vor Augen die gigantischen Tempelanlagen der Ägypter. Er sieht vor Augen die Pyramiden, gottähnlich. Und dann sagt er, dieser Gott aus dem Dornbusch, dieses nicht Greifbare, der hat noch nicht mal einen Tempel, der ist größer als alle Götter. Und damit meint er die gigantischen ägyptischen Anlagen. Diese Jahrhunderte, Jahrtausende alte Traditionen. Das sagt der Jethro. Und das sagt er als Unbefangener. Dieser Gott, ich bin da, ich bin für dich da, ist stärker als alle Tempelbauten der Welt. So begann dieser Jerusalemer Tempel. Darauf nahm Jethro, der Schwiegervater des Mose, ein Brandopfer und Schlachtopfer für Gott. Und Aaron und alle Ältesten Israels kamen, um Moses mit Moses Schwiegervater vor Gott ein Mahl zu halten. Und dieses Ich bin für dich da äußert sich darin, dass man dann zusammenkommt als Freunde oder hier als Führer des Volkes und eine Mahlzeit hat. Man isst und trinkt gemeinsam, so wie ihr gemeinsam Abend esst, wenn ihr mal jemand einladet oder wenn es mal schön gemütlich ist. Dann laden die einfach ihren Gott ein und essen und trinken ihm zur Ehre. Eine ganz normale Mahlzeit. Und das ist unter anderem eine Aufgabe eines Tempels. Diese Gemeinschaft, auch diese Tischgemeinschaft zu ermöglichen. Da ist Raum dafür, dass man Gemeinschaft pflegt. Und so hat es begonnen. Und in 2. Mose 24, 9 bis 11 lesen wir: Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Also was die gesehen haben, das hätte mich schon interessiert. Es war jedenfalls fantastisch. Gegen die Edlen der Söhne Israels aber streckte er seine Hand nicht aus. sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Auch da haben wir wieder dieses Urbild der Gemeinschaft. Diese Tischgemeinschaft, die Mahlgemeinschaft. Ist es nicht schön, wenn man in Gemeinschaft essen und trinken kann? So wie wir es zum Beispiel pflegen in unserem Kirchenkaffee auch nach diesem Gottesdienst, dass wir gemeinsam essen und trinken können und unseren Gott einladen können, dass er dabei ist, unsere Gedanken lenkt, uns tröstet, uns Gemeinschaft gibt. Und dann hatte Mose eine Vision von einer Zeltanlage, in der es ein Heiligtum gab und das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten war nicht das Götterbild, sondern da war eine Bundeslade, so hieß sie, ein Kasten mit Tragestangen. Darauf standen sehr wohl schon zwei Engelsfiguren, also geflügelte Wesen, die diesen Kasten bewachten. Und in diesem Kasten drin waren die 10 Gebote. Und das ist dieser Bundesschluss gewesen, dass Gott sagt dem Volk, haltet meine Gebote, achtet darauf, was ich euch sage, also lernt von mir, dann wird es euch gut gehen und gebt es weiter euren Kindern und den anderen und haltet fest daran. Und die haben also kein Gottesbild gehabt. Und wisst ihr, wie schwer das dem Volk gefallen ist, kein Gottesbild zu haben? Die waren es von Ägypten gewöhnt. Und als Mose irgendwann mal zu lange auf dem Berg war, da haben die sich ein goldenes Kalb gemacht. Also wieder so ein Gottesbild, wie sie in Ägypten hatten. Und dachten, oh ja, jetzt haben wir wieder, jetzt fühlen wir uns wieder wie zu Hause. Nein, das war echt eine Herausforderung. Einen Gott anzubeten, der nicht in einem Bild darstellbar ist. Und dass eines der Gebote lautete, mach dir kein Bild, weder im Himmel noch auf Erde, von irgendeinem Ding, was du nachher anbetest. Es hat keinen Sinn. Es stimmt nicht. Stimmt hinten und vorne nicht. Und so lebte diese Kraft des Jahwe in der Stiftshütte, oder man sagen auch in dem Zelt der Begegnung. Wieder Begegnung, wieder Gemeinschaft. Und irgendwann bei König David, der dann schon also die Gebräuche der Könige ringsherum übernahm, kam man auf die Idee, Mensch, wir haben schöne, prächtige Paläste. Und unser Gott wohnt in einem Zelt. Was denn das? Herr, wir wollen dir einen Tempel bauen. Also so schön wie die Ägypter haben oder keine Ahnung wo. Und wie so die Entwicklung ist, ja, David durfte es noch nicht bauen, aber Salomo, der König Salomo, durfte dann einen herrlichen, prächtigen Tempel bauen. Das war nicht ganz ohne, denn Salomo, er hatte eine große Pracht. Man nannte ihn den König des Friedens. Aber er hatte auch einige Angewohnheiten, die vielleicht nicht so gut waren. Zum Beispiel hatte er einige 100 Frauen. Damals für Könige nicht ungewöhnlich, aber dann frage ich euch, wie soll so ein König, also ihr Männer, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt Salomo. Und wie wollt ihr denn eine persönliche Beziehung zu einem weiblichen Gegenüber bauen? Also heute mal die, morgen mal, was soll das? Wer wirst du da wirr im Kopf? Ja, wie will man denn eine heilige Familie pflegen damit? Wie will man denn eine Treue haben? Schwer, schwer. Nicht umsonst sagt ja nachher Paulus zu den Christengemeinden, also okay, in der Gemeinde passiert ja dies und jenes, mag ja sein, aber zumindest die Ältesten sollen Mann einer Frau sein, damit sie dieses Gegenüber haben, damit sie genau wissen, hier ist etwas, was mich ergänzt, was ich brauche und das kann ich nicht beliebig wechseln. Das geht nicht, das muss wachsen, das muss ein ganzes Leben wachsen. Und dieser Salomo baut jetzt diesen Tempel. Und nebenbei hat er noch so ein paar andere Götterbilder. Seine Frauen kommen ja nicht nur aus Israel, sondern aus anderen Ländern. Da bringen sie ihre Gottesbilder mit. Und das passt schon irgendwie. Ja, da sind wir ganz tolerant, das geht schon. Ob das nicht auch eine Ausstrahlung auf diesen gebauten Tempel hatte? Irgendwann wurde dann dieser Tempel zerstört unter den großen Mächten der Antike. Die Assyrer haben einen Anteil, die Babylonier haben einen Anteil. Und irgendwann kam das Reich der Perser. Und dann sagt der König, also die Perser wiederum sind die, die den Feuertempel hatten, die schon noch die erste Ahnung von dem Monotheismus hatten. Und die haben gesagt, ihr Volk der Juden, geht mal wieder zurück und baut euren Tempel auf. Das ist okay. Das hat mir, ich sage mal, der Gott des Herzens gesagt. Und dann gingen die zurück und Zerubabel baute den Tempel wieder auf. Und er brachte wieder das Tempelopfer in Gang, das Morgen- und Abendopfer für die Schuld des Volkes, dass das Volk weiterleben kann, dass es sich nicht entzweit, weil es sich ständig nur streitet oder so. Und so wurde der Tempel wieder in Funktion gesetzt, zwischendurch dann wieder entweiht und ungefähr, ich glaube, 40 vor Christus oder 20 vor Christus, ich weiß nicht genau, von dem König Herodes deutlich vergrößert und in großer Pracht aufgebaut. Und das ganze Volk war einfach nur, oh, schön, so ein Tempel, das wollten wir schon immer haben. Und dieser Herodes, er war kein gebürtiger Jude, aber er wollte bei dem Volk der Juden anerkannt sein. Und er war ein unwahrscheinlich großer Baumeister. Der hat Gebäude errichtet, der hat fantastisch gebaut. Es war ja schon fast eine Konkurrenz zu Rom, was er da geleistet hat. Das konnte nicht verborgen bleiben. Aber er hatte auch gute Beziehungen zu Rom, dass die jetzt nicht unruhig geworden sind. Und dieser Herodes hat, wenn ich in seine Familie schaue, ein richtig großes Problem gehabt. Der hat so viel Eifersucht und so viel Zerwürfnis in seinem eigenen Herzen gehabt, der hat seine Ehefrau umgebracht, seine Kinder umgebracht. Es war fürchterlich. So groß wie der Mann war nach außen, so viel wie der vollbracht hat, so viel war innen drin kaputt. Und dieser Mann baut dem Volk der Juden den Tempel schick. Was soll in diesem Tempel denn angebetet werden? Hat das keinen Einfluss darauf? Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, wie es unserem Herrn Jesus ging. Aber er spürte ganz genau, dass unser Gott nicht der ist, der Schlachtopfer haben möchte, auch in der besten Gemeinschaft oder Tischgemeinschaft will nicht, also so einen richtigen Festtagsbraten drauf, ja, sondern er will ein barmherziges Herz und er will Ruhe haben, damit man beten kann. Er will Stille, dass man ihn hören kann. Und diese Fixierung auf dem Tempel, so dachten ja auch viele Juden, Hauptsache der Tempel bleibt okay, dann ist alles okay, dann sind wir ein starkes Volk und wir bleiben zusammen. Das lesen wir jetzt zum Beispiel in Jeremia 7, Vers 1 bis 7, nur für euch, wenn das zu Hause nachlesen würde, diese Fixierung auf dem Tempel. Ich glaube, dass Jesus hier etwas in seinem Herzen sah, wo er dachte, dieses Volk, damit es überlebt als Volk, darf nicht auf diesem Tempel fixiert bleiben. An diesem Tempel klebt Blut. Dieser Tempel ist eine Übersteigerung des Gedanken Gottes, eine unzulässige Übersteigerung. Dieser Tempel wäre lieber wieder das Zelt, die schlichte Stiftshütte. Und es geht doch im Tempel darum, dass man wirklich einen Ort der Konzentration, der Ruhe und des Gebets hat. An dem, wenn man eine Not im Herzen hat, zu Gott gehen kann und ihm sagen kann und dort weiß, dort bin ich ungestört, dort werde ich bestimmt gehört. Und dann sagt Jesus etwas, was uns im nächsten Sonntag beschäftigen wird und wo wir auch sehen werden, wo es hingeht mit dem Tempel. Er sagt, also seine Jünger gedachten an die Worte, die er sagt, das geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzerrt mich. Und die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du uns dies tust? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber zu Jerusalem war am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen. Als sie seine Zeichen sahen, die er tat, Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis von ihm gebe, vor den Menschen, denn er selbst wusste, was in den Menschen war. Und Jesus hat es, glaube ich, vorher gesehen, dass diese Konzentration der Macht, die dort erfolgte, mit dieser großen römischen Macht irgendwann in ganz starken Konflikt sein würde. Und ich glaube, er hat vor seinem inneren Auge gesehen, wir kommen im nächsten Gottesdienst darauf, dass dieser Tempel brechen wird, dass er vernichtet werden wird. Und es dauerte nicht lange, dann war es soweit, dann wurde dieser Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Und das Volk der Juden, normalerweise müsste jedes Volk, welches so etwas durchmacht, kaputt gehen. Es müsste sich auflösen. Und davon gibt es ganz viele Beispiele, dass sich Völker aufgelöst haben, ihre Gedanken zerstreut sind. Das Volk der Juden blieb aber zusammen. Die Sekte der Pharisäer hat sich hier durchgesetzt und sie haben es geschafft, auch ohne Tempel, diesen heiligen Gott in Ehren zu halten. Und bis heute, je nach Ausprägung, auch ihre Gebete zu bringen und ihre Herzensopfer zu bringen. Und wir Christen leben von diesem großartigen Gedanken, den Jesus gegeben hat, dass dieser Tempel nicht zwangsläufig der Ort ist, wo wir Gott finden können, sondern dass der Tempel noch etwas ganz anderes ist, etwas uns ganz Nahes. Und davon möchte ich euch das nächste Mal berichten und wünsche euch hier auch weiter, auch, dass ihr darüber nachdenken könnt, dass ihr euch da hineinversetzen könnt, was es bedeutet für euch. Was ist euer Gott des Herzens? Zu wem naht ihr euch? Wer ist euch Jesus Christus? Lehrer, Priester, Prophet, Retter? Wer ist es? Und wer ist der Vater im Himmel, von dem Jesus Christus spricht? Wer ist der für euch? Dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.